Folge 10. Der Papst in der frühen Kirche. In 9 Folgen haben wir bisher das Papsttum von seinem biblischen Ursprung und seiner bleibenden Notwendigkeit für die Kirche her betrachtet. In dieser 10. Folge möchte ich einen kurzen Abriss der geschichtlichen Wahrnehmung dieses Dienstes bieten. Wenn unsere Analyse bisher richtig war, dann werden wir in der frühen Kirche Spuren von der besonderen Stellung des Nachfolgers Petri finden. Wie gesagt, wir können hier nichts als einen kurzen Abriss unternehmen. Vom Ende des 1. Jahrhunderts bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts listen und zitieren manche Sammelwerke fast 270 relevante Passagen, die Auskunft über den Status päpstlicher Autorität in der frühen Kirche geben. Wir müssen in der Frage des päpstlichen Primats 2 Dinge unterscheiden: den Glauben und die kirchliche Disziplin. Wenn es um den Glauben geht, dann sehen wir schon sehr früh die besondere Bedeutung des römischen Bischofs. In disziplinären Fragen tritt seine besondere Autorität ebenfalls ins Bild. Allerdings war die Kirche am Ende des 1. Jahrhunderts schon lange keine kleine Gemeinde mehr, ein Kreis der Jünger in einem Obergemach, sondern im ganzen römischen Reich und darüber hinaus in zahllosen Gemeinden verstreut. Eine zentrale Verwaltung oder Jurisdiktion wäre praktisch gar nicht durchführbar gewesen. So entstanden in den jeweiligen Teilkirchen aus Überlieferung und Gewohnheit Traditionen, auch Rechtstraditionen, die vor Ort selbstverständlich ein eigenständiges Gewicht besaßen und in manchen Konflikten gegenüber Interventionen, selbst von höchster Stelle, verteidigt wurden. Die universelle Kirche wurde in den ersten Jahrhunderten nicht von Rom her durch einen kirchlichen Monarchen regiert. Auch später und selbst heute nicht. Und trotzdem werden wir sehen, dass Rom auch damals schon in disziplinären Fragen von allen Enden der Welt immer wieder als Schiedsrichterin angerufen wurde. Und zwar auf derselben Grundlage, auf der dem dortigen Bischof der Vorrang in Glaubensfragen zukam. Sehen wir uns ein paar der frühen Zeugnisse zur Illustration an. Theologische Abhandlungen zum Papsttum finden wir zunächst natürlich nicht. Aber wir finden in einigen der ältesten außerbiblischen Texte sowohl ein Zeugnis für die praktische Ausübung wie auch die faktische und selbst reflektierte Anerkennung des päpstlichen Primats. Der Clemensbrief. Er wurde von Papst Clemens im Jahr 96 nach Christus verfasst und sollte Zwistigkeiten in der Gemeinde von Korinth schlichten. Konkret ging es darum, dass ein Teil der Gemeinde ihren Vorsteher ablehnte. Aufgrund der Einleitung, in der Clemens um Nachsicht für seinen verspäteten Brief bittet, können wir davon ausgehen, dass Clemens sein Schreiben als Antwort auf eine direkte Bitte aus Korinth formulierte. Das ist bemerkenswert, weil Korinth eine von Paulus gegründete Gemeinde war, in der damals zweifellos noch direkte Schüler des Paulus am Leben waren und gewiss im Dienst der dortigen Ortskirche standen. Zudem, stimmt die alte Tradition, wäre im viel näheren Ephesus mit Johannes damals vielleicht sogar noch einer der 12 am Leben gewesen. In jedem Fall aber Leute, die erst kürzlich die Gemeinschaft mit ihm gepflegt hätten. Dennoch wenden sich die Korinther an den 1000 Kilometer entfernten Bischof von Rom. In seiner Antwort nimmt Clemens Bezug auf Petrus und Paulus, die Säulen der römischen Kirche, mahnt zur Einheit und Gehorsam und fügt die Worte an: Wer aber ungehorsam ist gegen das, was er, Christus bzw. der Heilige Geist, durch uns, den Bischof von Rom, gesagt hat, der soll wissen, dass er sich in Sünde und nicht geringe Gefahr verstrickt. Gehorsam gegenüber dem, was er ihnen im Heiligen Geist geschrieben hat, fordert er dann nochmals ein paar Kapitel weiter. Hat die Intervention des Bischofs von Rom Frucht getragen? Es scheint so, denn durch einen Brief des Bischofs Dionysius von Korinth um das Jahr 170 erfahren wir, dass der Brief des Clemens neben den Evangelien und Apostelbriefen dort Teil der gottesdienstlichen Lesung war. Auch im Osterfeststreit ist Rom Ausgangs- und Mittelpunkt der Einheitsbemühungen. Damals, in der Mitte des 2. Jahrhunderts, feierte man in Kleinasien Ostern 3 Tage nach dem 14. Nissan, unabhängig vom Wochentag. Der Rest der Kirche feierte hingegen am ersten Sonntag nach dem 14. Nissan. Damit verbunden natürlich auch eine entsprechend abweichende Fastendisziplin. Die Verhandlungen, die Papst Anicet mit Polycarp, dem Bischof von Smyrna, führte, brachten keine Einigung. Die Päpste Sotea und Viktor I. setzten die Bemühungen um Einheit fort. Viktor ließ Synoden abhalten, um die Stellungnahmen aus allen Teilkirchen einzuholen. Alle sind mit Rom einig, bis auf die Kirche Kleinasiens, nunmehr unter Polykrates, dem Bischof von Ephesus. Im ganzen Vorgang sehen wir die Leitung Roms, die schließlich in einer Aufforderung an die Gemeinde Kleinasiens mündet. Das Schreiben Viktors selbst besitzen wir nicht, aber die Antwort des streitbaren Polykrates ist überliefert. Und darin sagt er, dass es auch in Asien gewichtige Urzeugen gebe. Dieser Einwand legt nahe, dass Rom sich im Bemühen um Einheit auf die Autorität von Petrus und vielleicht auch Paulus berufen hatte. Hier hatte das Wort des Papstes jedoch nicht den erhofften Erfolg. Über Polykrates wurde schließlich der Bann gesprochen, ein Urteil, das später einige, darunter Irenäus, in seiner Härte tadelten. Nicht aber, und das ist ebenfalls von Bedeutung, dass es nicht rechtmäßig gewesen sei. Im 3. Jahrhundert gab es einen neuen Brennpunkt, diesmal in Nordafrika. Die Frage war, ob die Taufe durch Heretiker gültig oder ungültig war. Die Kirche von Karthago drohte tatsächlich daran zu zerbrechen. Lokale Synoden im Osten, in Iconium und Synnada, hatten sich bereits für eine Wiedertaufe ausgesprochen. Im Jahr 220 zog das Lokalkonzil von Karthago in dieser Frage nach. Cyprian als Primas von Nordafrika stemmte sich gegen diese Neuerung und bat den Bischof von Rom um sein Wort, das durch Papst Stephan I. auch kam. Eine gültige Taufe, auch wenn sie durch Ketzer erfolgt war, dürfe nicht wiederholt werden. Die Kirche in Afrika solle keine Neuerungen einführen. Die Deutlichkeit des Papstes, der mit seinem Urteil die Sache für entschieden hielt, stieß verständlicherweise nicht bei allen auf Gegenliebe. Firmilian, ein Befürworter der Wiedertaufe, klagte über das Fehlen von Verhandlungen. Seine uns erhaltene Antwort macht zudem deutlich, dass sich Stephan I. offensichtlich auf Matthäus 16 berufen hatte, denn er lamentierte, dass mit der Anerkennung der Ketzertaufe noch viele andere Felsen eingeführt würden. In weiterer Folge wandte sich die römische Gemeinde wegen der Dringlichkeit noch einmal an Karthago. Der Brief spricht, mit Verweis auf Johannes 21, das Weide meine Schafe, von der Hirtenpflicht Roms, wo die Verantwortung für die Gesamtkirche liege. Die Kontroverse in Nordafrika war damit aber noch lange nicht zu Ende. Es folgten nordafrikanische Kleriker, die Rekurs in Rom suchten, Anhörung fanden, wieder eingesetzt wurden, was aber intern in Nordafrika auf Widerstand stieß. Päpstliche Legaten, also Gesandte des Papstes, versuchten mit ihrem Einschreiten den Streit zu beenden und machten die Situation bisweilen schlimmer, denn die unzähligen kleinen Bistümer Nordafrikas, mehr als in jeder anderen Kirchenprovinz, waren hoffnungslos zerstritten und viele hatten Partei für die irrige Auffassung ergriffen. Cyprian, den wir schon als Vertreter der katholischen Lehre erwähnt haben, sollte später sowohl von Gegnern als auch Befürwortern des Papsttums ins Feld geführt werden. Seine eigene Haltung zum Bischof von Rom und seinen Interventionen sind im Kontext der Krise zwiespältig. Cyprian bestritt die Vorrangstellung Roms nicht. Wohl aber wendet er sich gegen die volle Jurisdiktionsgewalt des Papstes. Ob dies unter dem Eindruck der nordafrikanischen Krise bloß der Versuch eines pragmatischen Auswegs war, bleibt unklar. Dem Konflikt in Nordafrika gerecht zu werden, würde eine eigene Reihe erfordern. Doch sehen wir auch hier sehr deutlich wenigstens das Selbstverständnis Roms und je nach Phase die mal geduldete, mal bestrittene, mal sogar geforderte Intervention des Papstes. Wenn auch die Kirche in Afrika damals stark unter der Spaltung litt, fand sich dort nicht der einzige Brennpunkt, der einer kirchlichen Klärung bedurfte. Immer wieder sehen wir schon in jener frühen Zeit die Bedeutung Roms. Briefe werden nach Rom geschickt, Anfragen gestellt und man reiste, wenn möglich, selbst zum Nachfolger des Petrus, um Meinungsverschiedenheiten zu schlichten. Hegesippius machte sich Mitte des 2. Jahrhunderts von Palästina auf den Weg nach Rom, um sich über den wahren christlichen Glauben zu vergewissern. Seine fünfbändige Kirchengeschichte hat nach Bibliotheksverzeichnissen bis ins 17. Jahrhundert hinein noch vollumfänglich existiert. Doch seither, bis zu einer erhofften Wiederauffindung, kennen wir nur mehr Auszüge davon. Von ihm stammt etwa die erste Liste der Päpste von Petrus bis Anicet, die er im Zuge seiner Recherchen in Rom anfertigte. Mit Justin, dem Syrer Tatian, Polycarp, Irenäus, Origenes, um nur einige zu nennen, kommen bedeutende Figuren der frühen Kirche von allen Himmelsrichtungen mit Ehrfurcht nach Rom. Aberchios von Hierapolis nennt die Kirche der Stadt Königin und königliche Zitadelle. Doch auch Heretiker sahen im Bischof von Rom den einen Hirten, von dem sie, gleich ihrer Herkunft, Anerkennung erhofften. Valentin, Marcion, die Montanisten, Cerdon, Apelles, Florinus oder Proclus von Hierapolis. Tertullian war über Praxis aufgebracht, weil er die montanistischen Lehren dem Papst überbracht hatte, noch bevor ein Gemeinschaftsbrief verfasst werden hatte können. Bischöfe wandten sich an Rom, wenn ihre Rechte und Stellung bedroht oder ihre Person angefeindet wurde. Basilides und Martialis aus Spanien, Faustinus aus Lyon, Felicissimus von Karthago oder Petrus von Alexandrien. Im 4. Jahrhundert wurden Beschwerden oder die Berufung gegen ein Urteil immer wieder vor den römischen Bischof gebracht. Rekurs gegen die Entscheidung aus Rom gab es hingegen nicht. Der Papst trat schon damals regelmäßig in Erscheinung als die letzte Instanz. Dies kodifizieren auch die Kanones 3 bis 5 der Reichssynode von Sardika, dem heutigen Sofia, die im Jahr 343 von den Kaisern Konstanz und Konstantius II. Zur Wahrung des religiösen Friedens im Römischen Reich einberufen worden war. Die Bemühungen sollten letztlich scheitern. Unter anderem verweigerten die damaligen Bischöfe des Ostens Athanasius, dem unrechtmäßig abgesetzten Patriarchen von Alexandrien, die Gemeinschaft, während dieser die Unterstützung des Westens hatte. Anmerkung: Athanasius gilt heute bei den Orthodoxen und bei uns im Westen als Heiliger, Kirchenvater, ja bei uns sogar als Kirchenlehrer. In diesen wenigen Beispielen sehen wir wenigstens ansatzweise die Rolle Roms und des römischen Bischofs in der frühen Kirche. Vor allem, was die reale kirchliche Praxis betrifft. Eine theologische und theoretische Ausfaltung des petrinischen Dienstes wird nur langsam deutlich. Aber das ist kein Gegenargument. Schließlich finden im 4. Jahrhundert und darüber hinaus auch erst die entscheidenden Klärungen zum Wesen Gottes, der Dreifaltigkeit und der Person Jesu statt. Für diese musste jenseits des biblischen Fundamentes erst eine gemeinsame Sprache gefunden werden. So sind nicht alle frühen Texte eindeutig. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn Ignatius von Antioch, der im Jahr 107 den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde, schon in der Einleitung seines Briefes an die Römer diese Gemeinde besonders hervorhebt und sie dann Vorsteherin in der Liebe nennt, deren Gebeten er seine eigene Kirche im Osten anvertraut? Das griechische Wort für Vorsteherin, das er hier benutzt, kommt aus der verfassungsrechtlichen Sprache und wird von Ignatius selbst in diesem Sinn anderswo verwendet. Aber wie Ignatius theologisch diesen Vorsitz genau versteht, über das lässt sich nur spekulieren. Der erste, der in dieser Frage deutlicher wird, ist einer der großen Theologen des 2. Jahrhunderts, Irenäus von Lyon. Mit der römischen Kirche nämlich muss wegen ihres besonderen Vorranges jede Kirche übereinstimmen. Das heißt, die Gläubigen von überall, denn in ihr ist stets die apostolische Tradition bewahrt worden. Von dort ist es noch ein Stück bis zur vollen Artikulation des päpstlichen Primates. Aber noch im 4. Jahrhundert wird ein Konzil in Rom, das in die gelasianischen Dekrete aufgenommen wurde, den Vorrang Roms wie folgt ausdrücken. Nach all diesen prophetischen, evangelischen und apostolischen Schriften, auf die die katholische Kirche durch die Gnade Gottes gegründet ist, meinten wir auch jenes betonen zu sollen, dass zwar der gesamten über den Erdkreis hin verbreiteten katholischen Kirche das eine Brautgemach Christi zusteht, die heilige römische Kirche aber nicht aufgrund irgendwelcher Konzilsbeschlüsse den übrigen Kirchen vorangestellt ist, sondern aufgrund des Wortes des Herrn und Erlösers im Evangelium den Primat erlangt hat. Denn er sagte: Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Dieses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein wird nicht mehr von der Kirche Roms weichen. Und als Illustration der Rolle des Papstes, aber auch seiner Anerkennung gerade bei den Christen der heutigen Orthodoxie, möchte ich in der nächsten Folge eine spannende Episode näher ausführen. Das akakianische Schisma, das schon 500 Jahre vor der Kirchenspaltung von 1054 die östliche Kirche von der westlichen Kirche für die Dauer von 35 Jahren trennte. Universum.